Ja, vielen Dank für diesen Kanon. Ich habe schon ewig keinen Kanon mehr gesungen. Das macht richtig Spaß, wenn dann so doch einige Leute da sind und das Volumen dann so richtig fröhlich den Raum erfüllt. Ich bin ganz entzückt, heute an diesem Tag bei euch zu sein. Es ist ganz schön, und dass man direkt auch schon sowas mitbekommt, wie dass zwei Menschen da Ja sagen und heiraten wollen und eine Entscheidung treffen, das freut mich so ganz ungemein. Das ist etwas, was ich immer wieder für etwas Besonderes halte, wenn da zwei Leute Ja sagen und eine Entscheidung treffen. Weil das mit so einer Entscheidung, das ist ja immer so eine Sache, ne? Entscheidung jetzt nicht nur in Bezug auf Ehe, sondern überhaupt Entscheidungen bedeutet ja immer, dass man sich für das eine und damit gegen vielleicht vieles andere entscheidet. Also im Allgemeinen so für einen Menschen, du entscheidest dich, Waldemar, ne? Weil du entscheidest dich für eine Frau und gegen alle anderen Frauen. Und du hast ja lange nachgedacht, habe ich ja mitgekriegt, ne? Also sowas will ja wohl überlegt sein, ne? Und insofern, es gibt da so einen komischen Spruch, ne? Und drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ob sich noch was Besseres findet. Da, also, naja, da kann man jetzt viel zu sagen, muss man nicht. Aber Entscheidung ist halt eine Sache, die schwierig ist. Ich sag's mal einfach so. Gerade heutzutage in einer Zeit, man hat das ja irgendwann als Postmoderne identifiziert. Mittlerweile ist es schon eher Postmoderne, also schon einen Schritt weiter. Aber Entscheidung für das eine und gegen alles andere, das ist irgendwie unpopulär. Weil wenn ich mich entscheide, könnte ich ja was verpassen. Also wenn ich mich für das eine entscheide und gegen das andere, weiß ich denn, ob das eine das Richtige ist und nicht vielleicht doch was anderes? Schwierig, ich weiß es nicht, ich weiß es ja nicht. Und dann, was machen wir? Ich entscheide mich gar nicht. So, gibt da so einen wunderbaren Spruch, ne? Wer sich alle Türen offen halten will, der wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Das ist nicht ratsam, wirklich. Man sollte das nicht tun, weil gerade heutzutage, man darf den Flur ja gar nicht mehr heizen heutzutage, um Gas zu sparen. Also man wird sich erkälten und es wird alles. Also irgendwann muss man ein Zimmer betreten und sagen, ich will in dieses Zimmer und da will ich bleiben. Du kannst dein Leben nicht auf dem Flur, kannst du schon auf dem Flur verbringen, aber meine Zeit, das ist nicht wirklich ratsam. Entscheidung ist ja eigentlich etwas, wenn man es denn im positiven Sinne sieht, was mich entlastet. Entscheidung ist eine Entlastung, das steckt schon in dem Wort. Entscheiden. Scheiden, das ist ja immer getrennt. Ne? Zwei Sachen. In mir ist etwas getrennt. Ich bin zerrissen zwischen ja, das oder das oder das. Ich bin getrennt, zerrissen, ich bin gar nicht gesammelt, ich ruhe nicht in mir, weil ich weiß es nicht, gehe ich rechts, gehe ich geradeaus, gehe ich links? Nee, da ist rechts, da ist links, ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich ein Stück weit zerrissen. Entscheiden bedeutet, dieses Zerrissensein, diese Scheidung in mir, in meinem Herzen zu entfernen. Entscheiden, sich sammeln auf eins. Ich habe mich entschieden und jetzt ist gut. Punkt. Ich habe lange nachgedacht, ich habe überlegt, ich habe abgewogen, ich habe gebetet, ich habe getan, was ich konnte und jetzt gehe ich diesen Schritt. Punkt. Wenn Gott vielleicht sieht, dass dieser Schritt der falsche ist, dann kann er das ja verhindern, aber ich gehe denn jetzt, weil irgendwann muss ich mal gehen, irgendwann muss ich mal einen Schritt machen. Entscheidung kann wahnsinnig entlasten. Entscheidung ist gut. Und das ist etwas, worüber ich mit euch heute nachdenken möchte, weil Entscheidung, die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes, das Evangelium, all das redet von einer Sache, von Entscheidung. Sich sammeln, sich fokussieren auf eine Sache. Du musst dich irgendwann in deinem Leben entscheiden, wenn du dein Leben nicht auf dem Flur verbringen willst. Entscheidung für oder gegen Gott, der sich in Jesus offenbart und sagt, ich biete dir etwas an, du kannst es nehmen oder lassen, aber du musst dich entscheiden dafür oder dagegen. Das ist unpopulär heute. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann ist das unpopulär, weil das so ein Exklusivitätsanspruch hat. Entweder oder. Nein, wir müssen das doch offen halten. Wir müssen das doch alles irgendwie in einer Beliebigkeit halten, weil doch irgendwie alles richtig ist. Die Frage ist, kann alles richtig sein? Gleichzeitig richtig? Wir werden sehen. Das ganze Neue Testament redet von Entscheidungen und es gibt eine Sache, die mir schon vor langer Zeit begegnet ist. Vielleicht die Älteren unter euch, die kennen das vielleicht. Ich habe hier so ein Bild mitgebracht. Kennt das jemand?
Ja.
Das ist ein Andachtsbild, das ist im Pietismus entstanden. Ein Andachtsbild, das man sich anschaut und das dazu dient, dass man sich fokussiert auf eine bestimmte Sache aus der Bibel. Das ist jetzt hier illustriert, der breite und der schmale Weg, von dem Jesus redet in der Bergpredigt, da kommen wir gleich noch drauf. So ein bisschen illustriert, dass man sich das vorstellen kann, bildlich vor Augen hat und sich sammelt da hinein, um diese biblische Wahrheit auch optisch aufzunehmen. Und dieses Bild soll meine Andacht fokussieren. So ist das gedacht, wie zum Beispiel auch eigentlich ein Kirchenfenster oder andere Bilder, wenn man sie in einer guten Art und Weise nimmt. Nun weiß ich, dass dieses Bild, jetzt mal abgesehen, ob das jetzt künstlerisch wertvoll ist oder nicht, etwas ist, was sicherlich zwiespältig auch aufgenommen wird. Ich weiß von Leuten, die mir gesagt haben, das Bild hat ihnen früher als Kind Angst gemacht. Einfach durch dieses Radikale da oben mit den, ist ja auch sehr, ist natürlich Flamme da am Ende und dann dieser breite Weg und hier die ganz schmale Minitür mit dem schmalen, steilen Weg in den Himmel und dann die Riesentür und hier ist der Spaß und hier ist er weg. Und wenn ich glaube, dann ist alles Witzige aus meinem Leben verschwunden und es wird alles nur voll eng. Naja, das macht Angst, kann aber auch Hoffnung machen. Die Frage ist, wie deute ich sowas? Hier geht es offensichtlich um eine Entscheidung. Deshalb ist sowas eigentlich irgendwo unpopulär. Entscheidung ist nicht immer so ganz einfach. Offensichtlich. Aber wir werden sehen, dass das im biblischen Sinne nicht richtig ist. Entscheidung ist das Beste, was du tun kannst in deinem Leben. Immer wieder ratsam, immer wieder wichtig. Ich möchte mit euch diesen Text, der dem zugrunde liegt, die Rede vom breiten und dem schmalen Weg, mal ein bisschen angucken. Das ist ein Text, der steht etwa, also relativ weit am Ende der Bergpredigt. Ist schon so in Richtung Fazit von alledem, was Jesus sagt. Die Seligpreisung, das Vaterunser. Ne? Ihr sollt nicht so viel reden, ihr braucht nicht so viel reden. Schüttet euer Herz vor Gott aus. Oder ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch, was das wirklich bedeutet. Ich aber sage euch die eigentliche Bedeutung des Gesetzes, die eigentliche Bedeutung dessen, was Gott gesagt hat, zu euch, zu den Vätern, was ihr missverstanden habt und missdeutet habt. Ich sage euch, was es wirklich bedeutet. Er kann das, weil Jesus legt das Wort nicht aus, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er ist das Wort. Er darf das. So, mit so einer Autorität sagen, ich sage euch, was das bedeutet, denn ich bin es. Ich bin kein Ausleger, kein Deuter, kein Exeget, ich bin das Wort. Deshalb darf der das. Und deshalb darf er Folgendes sagen. Ich möchte diesen Text mal auch im Zusammenhang den Vers davor und den Vers danach euch zeigen. Bevor er von der breiten und der schmalen Pforte redet, heißt es in Matthäus 7, relativ am Ende der Bergpredigt, schon so ein bisschen Fazit. Vers 12, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordert. Das ist es, worum es geht. Punkt. Zusammengefasst, komprimiert. So wie diese goldene Regel, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist es. Das ist es. Viele Worte werden gemacht und am Ende wird das eigentliche Wort, das Wesentliche vergessen. Darum geht es, sagt er. Sagt, das Gesetz ist wie ein Gerüst, das gebaut wird. Das eine Hilfe ist, ein Bauwerk zu bauen. Wir sehen das ja im Moment, es wird ja überall gebaut, allenthalben, jede freie Stelle wird was gebaut. Man sieht Häuser überall. Was ist zu sehen? Ein Gerüst um ein Haus herum, damit das Haus gebaut werden kann. Da sind die Handwerker, die ihre Arbeit machen, die kämen nicht an die Fassade ran, wenn das Gerüst nicht da stehen würde. Das Gerüst ist ein Hilfsmittel, das Haus zu bauen. Habt ihr da irgendwo auf einer Baustelle schon mal gesehen, dass da nur so ein viereckiges Gerüst steht, um nichts herum? Hey, was macht ihr denn da? Wir bauen ein Gerüst. Hey, super. Und was? Wir haben nichts. Ein Gerüst halt. Man wird wohl ein Gerüstmuseum werden oder sowas. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bauen die kein Haus. Ein Gerüst macht keinen Sinn, wenn es nicht etwas einrüstet, damit etwas gebaut wird. So sagt Jesus, es ist das Gesetz, es ist ein Gerüst, das euch hilft, eins zu bauen, nämlich die Liebe zu Gott, zu dir selbst und zu dem Nächsten. Das ist das Bauwerk, an dem du arbeitest. Das Gerüst ist doch nicht das Wesentliche. Wenn das Bauwerk steht, dann kann das Gerüst wieder abgebaut werden. Was habt ihr daraus gemacht? Ihr habt das Gerüst zum Wesentlichen gemacht und vergessen, woran ihr baut. Das Gerüst wird immer schöner, wird poliert, wird verkleidet mit Werbeplakaten, aber es ist irgendwie nichts mehr drin. Das ist schwierig. Das Gesetz ist sowas wie, wenn dein Leben wie ein Zug auf ein Gleis gesetzt wird, damit es in eine gute Richtung weiterfahren kann. Aber dann muss er losfahren. Der Zug soll ja nicht auf dem Gleis sitzen bleiben. Ja, ein Geländer, das dir hilft. Ich habe mal gesehen, als ich noch in Stuttgart gewohnt hatte, da sind wir, Rita und ich, spazieren gegangen. Und dann war da ein großer Park und da gingen Wege und an den Wegen waren Geländer. So ein normaler Weg und dann war ein Geländer. Ich so, was ist denn das für ein Park, an dem Wege sind mit Geländer da an der Seite. Und dann hat sich am Ende herausgestellt, das ist der Park gehörte zu einem Blindenheim, wo Menschen mit Sehbehinderungen oder gar nicht sehen untergebracht waren. Die wollten auch gerne draußen spazieren gehen, und damit sie sich nicht verlaufen oder so, weil sie halt nicht sehen, konnten sie diese Wege entlang gehen und sich am Geländer festhalten und wussten, ich komme immer wieder zu Hause an, ich komme ans Ziel. Das ist das Gesetz, sagt Jesus. Das Geländer ist eine Hilfe, es ist nicht das Eigentliche. So, eine grobe Richtung wird vorgegeben, die am Ende eine Schablone für die Nächstenliebe bildet. Ne? Behandelt ihr Menschen so, wie ihr selber behandelt werden wollt? Das Gesetz gibt dir eine Schablone, gibt dir ein Raster, wie du lieben kannst. Das sollst du tun, eine grobe Richtschnur. Ah, und dann kommt das, was wir oft mit Gesetz verbinden, nämlich das Gesetzliche. Das Gesetz, das ist so eng, das schränkt mich ein. Ich habe ja gar keine Freiheit mehr, ich kann ja nicht tun, was ich will. Alles wird mir vorgeschrieben. Es ist ein Korsett, das mich einengt und meine ganze Freiheit beschneidet. Sicher, wenn man das Gesetz missversteht, dann ist das wohl so. Aber eigentlich ist das Gesetz eine Befreiung, denn es schützt mich vor meiner Selbstvergottung. Es schützt mich davor, mich selbst als Gott zu sehen. Und der Mensch hatte gar keine andere Wahl, nachdem er sich ihn von Gott getrennt hat, aber auf Gott hin geschaffen wurde, hat er zwei Möglichkeiten, muss sich entscheiden. Entweder für den einen Gott, den er vergessen hat, oder er muss sich selbst zum Gott machen, weil einen Gott braucht er. Und dann sagt das Gesetz zu deinem Ego und zu meinem Ego, zu unserem Ego, das wir zum Gott machen. Ne? Benutze niemals in deinem ganzen Leben deine Mitmenschen für dein Ego. Liebe sie, liebe Gott, liebe dich und benutze niemals Menschen für dein Ego. Das, was heute an allen Ecken und Enden passiert, das eigene Ego aufzublähen, das Gesetz erinnert uns daran, dass das nicht geht. Dann machst du dich selbst zum Gott. Und das ist das, was heute so unpopulär ist, weil es scheinbar meine Selbstverwirklichung beeinträchtigt. Wenn ich mein Ego, wenn ich nicht tun kann, was ich will, dann wird ja meine Selbstverwirklichung eingeschränkt und das Gesetz ist etwas, was mich daran hindert, ich selbst zu werden, stimmt ja gar nicht. Wenn alle tun, was sie wollen, wenn ich tue, was ich will oder was manchmal meinen Impulsen, wenn ich sie ehrlicherweise mal mir anschaue, entspricht, dann wäre das nicht gut. Und oft wissen wir sowieso nicht, was wir wollen. Wir wollen nur nicht das, was uns gerade gesagt wird, aber was ich wirklich will, ich weiß es gerade auch nicht. Aber ich will auf jeden Fall das nicht. Ich weiß, was ich nicht will, aber ich weiß nicht, was ich will. Das ist auch so ein bisschen wie auf dem Flur zu leben und nirgendwo reinzugehen und sich nicht zu entscheiden. Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann komme ich auch nirgendwo an. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehe. Aber ich weiß genau, was ich nicht will. Ich will nicht, dass du mir sagst, was ich will. Das ist echt schwierig. Sondern dann kommt Gott, ich weiß, dass das schwierig ist. Siehst du, deshalb bin ich Gott und nicht du. Weil du es nicht hinkriegst, ich weiß es aber. Glaub mir doch mal, vertrau mir doch mal. Wenn du mir vertraust, dann wirst du wirklich frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die wird euch wirklich frei machen. Menschen zu sein, die wirklich leben können. Und deshalb helfe ich dir dabei, den Expansionsdrang deines Egos in gute Bahnen zu lenken. Denn du sollst schon Persönlichkeit sein. Du sollst schon du selber sein, ein Original. Aber du wirst kein Original, wenn du ein aufgeblähtes Ego hast. Dann hast du eine Fassade, ein cooles Image oder irgendwas, aber nicht du selber. So, und da sehen wir, wenn das Gesetz ein Stück weit wie ein Engpass wird, also durch das ich hindurch muss, das mich einrüstet, das mir eine Bahn gibt zur nächsten Liebe. Den Nächsten zu lieben, den ich lieben kann, weil ich Gott liebe und mich geliebt weiß von ihm, so kann ich den Nächsten lieben. Ein Engpass. Und jetzt kommt dieser Text, der auch dem Andachtsbild zugrunde lag, mit der engen Pforte. Also der Zusammenhang ist ganz offensichtlich. Geh durch die enge Pforte, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Ihr erinnert euch an dieses Bild. Ich gehe nochmal zurück in der Hoffnung, dass das... Geht durch das enge Tor, denn viele gehen auf den breiten Weg. Der breite Weg, das sieht jetzt hier so ein bisschen auf, als ob das steil nach oben geht, aber es ist eigentlich ein Weg, der abschüssig ist, der nach unten führt, so vom Denken her. Ne? Ja, breite Weg, das Tor, das ist so breit, das ist also dermaßen breit, man sieht, da passt eine Kutsche durch und man hat sich das so überlegt, da kann man eigentlich fast gar nicht dran vorbeilaufen, da stolpert man fast hinein, so breit ist das. Dahingegen ist die, ich muss ja fast suchen, wo ist sie denn da, guck mal. Da latscht man ja fast dran vorbei, sodass man sie gar nicht findet. Deswegen ist da hier der Prediger, der sagt, hallo, da. Da stolpert man fast hinein. Und dann ist der Weg eigentlich auch noch abschüssig, geht nach unten. Also man kommt leicht vorwärts, man kommt leicht hinein. Man braucht auch gar nichts verändern an seinem. Man kann den ganzen Karren, den ganzen Müll, den man so angesammelt hat, seinen riesen Rucksack, das passt alles durch das Tor, kein Problem. Man schleppt alles mit an Neid, an Missgunst, an Hass, an Vergebungsunbereitschaft. Das hat man alles da oder hat es im Karren. Und da das alles so schön da durchpasst, muss ich nichts verändern. Ich gehe los und dann ist es auch noch abschüssig, ne, dann schiebt mich das auch noch nach vorne. Und so ist der Gedanke. Und das führt nicht zum Guten. Wenn ich denke, ich muss nichts verändern. Gab mal so eine Werbung, ich darf so bleiben, wie ich bin. Nee, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, hieß es dann. Das war ein Diätprodukt, glaube ich. Was bedeutet, ich muss nichts verändern? Das ist so eine coole Botschaft, deswegen kauft man sowas. Hey, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, indem du mein Produkt dir kaufst. Bleib so, wie du bist. Dieses Produkt wird jetzt im übertragenen Sinne heute verkauft. Nehmen wir, hey, du bist schon in Ordnung, lass mal alles so und mach mal so. Geh mal ruhig den breiten Weg. Das ist ganz leicht und einfach, ist ja auch abschüssig, die Tür ist breit. So, dahingegen ist diese Tür, die hier so schmal und klein ist und so mini, dass man sie kaum findet, ist ja nicht so, dass Gott den Weg in den Himmel extra so klein gemacht hat, dass sie möglichst wenige finden. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Tür ist nicht klein, weil Gott kleinlich ist. Die Tür ist klein, weil mein Ego zu groß ist. Ich bin zu dick und fett, muss man sozusagen, mit meinem Ego, mit meiner Selbstherrlichkeit oder Selbstgenügsamkeit oder was auch immer, dass ich nicht da durchpasse, so wie ich bin. Mit diesen ganzen Sachen, die mir nicht gut tun. Es bedeutet, dass, und da bin ich überzeugt von, dass Gott mir sagt, du kannst nur als Original da hineinkommen. Der du wirklich bist. Echt. Das ganze Image, die ganzen Dinge, die gar nicht zu dir gehören, die du nicht wirklich bist, die man dir vielleicht eingeredet hat, dass du seist, die du entwickelt hast im Laufe der Jahre deines Lebens, das Selbstbild, wie du dich vielleicht selber, oh, ich bin so toll, ich bin der Beste überhaupt, oder das Gegenteil davon, ich bin nichts, ich bin ein Wurm, all das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Diese Tür, durch die wir gehen, ist ein sinnbildlich das Tor, und an dem Rahmen streifen wir all das ab, was wir nicht sind. Deshalb hat diese Tür, ich will es mal weiter deuten einfach, die hat genau die Form deiner Persönlichkeit. Da passt, das ist deine Tür. Das ist keine 0815-Tür. Keine quadratisch praktisch gut Tür, so dass alle Menschen, die Christ werden, gehen durch so eine viereckige Tür oder so und am Ende auf der anderen Seite kommen alles Vierecke raus. Also quadratisch praktisch gut, alle sind gleich, alle viereckig. Das erinnert mich immer so, meine Mutter früher, als hat sie so Spritzgebäck gemacht auf so Blechen und dann hat sie so eine Presse gehabt und da kam oben der Teig rein und dann so und unten durch die Form kam immer das Gleiche raus. Der Teig so. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Christsein sich so vorgestellt wird. Wenn du erstmal Christ bist, dann pressen wir dich alle durch eine Form und dann seid ihr alle gleich. Also so ein Christusschema oder wie auch immer. Das ist falsch. Das ist nicht das, was Gott gemeint hat. Gott ist ja nun wirklich einer, der an Vielfalt Freude hat. Wir sehen das doch in der Schöpfung. Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit und er soll da hineingehen, um Persönlichkeit zu werden. Dieser Weg, der dort vorgezeigt wird, genau wie das Gesetz, das ein Engpass ist zur Nächstenliebe, ist dieser Weg, diese Tür, ein Engpass, der dich auf den Weg setzt, du selbst zu werden vor Gott, echt zu werden vor Gott. Du streifst all das ab, was du nicht brauchst. Fremde Karren musst du nicht ziehen, um auf diesen Weg zu gehen. Und dann wirst du sehen, wenn du losgehst im Ja zu Jesus, wird dieser Weg, der hier so steil und schmal dargestellt wird, der ist schmal. Nicht, damit ich ihn verpasse oder so, der ist schmal, weil ich auf diesem Weg nach und nach ablege, was nicht zu mir gehört. Ich fange an mit meiner Persönlichkeitsform und gehe los. Es sind viele Wege, viele Pforten auf diesem einen Weg, die meine Persönlichkeit formen. Viele Pforten, durch die ich hindurchgehe, so wie Jesus von sich selber sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür, geh durch mich hinein, damit du Schaf wirst. Und dann geh diesen Weg, denn ich bin auch der Weg und die Wahrheit und das Leben. Werde du selbst, glaube mir, vertraue mir und dann, weil ich bin, sei auch du. Du musst nicht irgendetwas tun, du musst nicht irgendetwas darstellen, du sollst etwas sein, so wie ich jemand bin. Im Himmel, um da mal weiter wieder zurückzugehen, im Himmel wird es nur Originale geben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt er. Bei deinem Namen. Dein Name. Dein persönlicher Name. Du bist mein. Du gehörst mir. Er sagt, ich habe dich nicht bei deinem Künstlernamen gerufen, sondern bei deinem wirklichen Namen. Nicht bei der Fassade, die du vielleicht darstellst oder hinter der du dich versteckst, sondern dich. Ich kenne dich. Ich weiß das, was andere nicht wissen. Und ich sehe das, was andere nicht sehen. Ich sehe sogar mehr in dir, als du selber in dir siehst. Diesen Menschen will ich haben. Diesen Menschen liebe ich. Der Mensch, der du wirklich bist, komm zu mir. Und ich nehme alles weg, was du nicht brauchst. Alles, was dich daran hindert, du selbst zu sein. Komm zu mir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne deinen Namen. Vielleicht kennst du ihn selber noch gar nicht. Dabei heißt es, wir werden alle einen neuen Namen bekommen. Einen Stein mit einem neuen Namen drauf, der wir wirklich sind. Der Mensch, der wir wirklich sind. Hinter der Fassade, die wir vielleicht aufgebaut haben oder die man uns genötigt hat aufzubauen. Und Jesus sagt, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, komm zu mir. Geh durch diese Pforte und hab keine Angst. Es geht nicht darum, dass du nur auf dem Zahnfleisch kriechend dich eng hineinzwängen musst in den Himmel. Nein, meine Arme sind weit ausgebreitet. Aber lass dein Ego weg. Lass die Fassade weg. Komm nicht mit einem Künstlernamen. Ich sehe die Wahrheit. Komm als du selbst, trau dich. Und dann werde ich dich aufnehmen. Und der Vers, der danach folgt, quasi schon als Abschluss des Ganzen, aber auch als Warnung für all das, was die Bergpredigt sagt. Er hat ja am Anfang gesagt, ne, behandelt eure Mitmenschen, wie ihr selber von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten, die Gott gesandt hat, von euch wollen. Die haben niemals was anderes gesagt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut und richtig ist. So heißt es in Micha. Und alle Propheten sagen das. Und dann sagt er, es gibt aber auch falsche Propheten. Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit sind sie aber reißende Wölfe. Das ist quasi das Gegenstück, ne, auf der anderen Seite von diesem Vers, geht durch die enge Pforte, lasst euch von Gott umformen zu den Menschen, die ihr seid. Und dann gibt es dann diese Menschen, die euch sagen, du darfst so bleiben, wie du bist, mach einfach. Geh, es ist alles super. So quasi geh durch die breite Pforte, du musst dich auch gar nicht anstrengen, du kannst alles lassen. Und erstaunlicherweise ist das oft, und das haben wir leider in christlichen Kreisen sehr häufig, also das sind diese Extreme, klar, aber ein Gesetz, was falsch verstanden wird, im Sinne einer Gesetzlichkeit. Und ich bin überzeugt, als gesetzlicher Christ oder gesetzliche Christin kannst du völlig problemlos durch die breite Pforte gehen, weil du musst ja nichts verändern. Du musst nur eine äußere Form wahren. Du warst Dinge, die man dir gesagt hat, so ist man als Christ oder Christin, so zieht man sich an, das sagt man, das tut man im Gottesdienst, das tut man nicht im Gottesdienst, das glaubt man als Christ und als Christin, das glaubt man nicht. So, Formen, alles Formen. Das kannst du alles machen, ohne auch nur so ein Fitzel mit Jesus zu gehen. Form. Damit kannst du ohne Probleme den breiten Weg gehen, weil du musst dein Herz ja nicht verändern. Du kannst so bleiben, wie du bist. Und wenn du sagst, oh, okay, wenn das ist, okay, sag mir, was ich tun soll, damit ich hier konform bin, ne? Quadratisch praktisch gut, und dann ist alles super. Mein Herz brauche ich nicht verändern, und was ich privat mache, das spielt ja keine Rolle. Hauptsache, das Image des orthodoxen, also des rechtgläubigen Menschen wird aufrechterhalten. Und Jesus sagt, ich sehe doch, wer du wirklich bist. Hör auf mit der Fassade. Das kannst du vor anderen machen. Du kannst dich vielleicht sogar selbst belügen. Das ist Gesetzlichkeit. Aber ich sehe das und ich sehne mich nach dir, der du wirklich bist, nicht nach der Fassade. Und erzähl mir nicht, wie viel Gebetsstunden du hinter dir hast und wie lange du deine stille Zeit machst und so. Das kannst du tun, aber das ist nicht das Wesentliche. So, Gesetzlichkeit. Hütet euch vor den falschen Propheten, die sagen, tu das, und dann ist alles gut. Und nicht, verändere dein Herz. Lass dich von Gott verändern. Gesetzlichkeit, erstaunlicherweise, ist ein leichter Weg. Viel schwerer ist es, sein Herz verändern zu lassen. Gesetzlichkeit, wo man sagt, oh, das ist aber schwierig. Guck mal, wie der sich anstrengt. Der steht morgens super früh auf und dann strengt er sich den ganzen Tag an und so, um Gott zu gefallen. Das macht jeder Handwerker morgens, das brauchst du nicht für glauben. Ne? Muss morgens aufstehen, sich den ganzen Tag anstrengen und geht mit Schmerzen im Rücken, kommt dann nach Hause. Es ist einfacher, sich äußerlich anzustrengen, als Jesus hineinzulassen hinter die Fassade meines Lebens. Sagen, ich mache dich zu dem Menschen, den ich in dir angelegt habe. Du wirst leben. Und ich möchte es mal etwas provokant sagen. Und damit vielleicht die Klarheit da ein bisschen hervorkommt. Wenn Jesus uns sagt, wir sollen echt werden, das heißt natürlich nicht, dass wir, ja, ich bin so, ich bin echt, ne, und deshalb musst du mich ertragen, so wie ich bin, sondern es steht ja am Anfang die Nächstenliebe, echt hin zur Liebe Gottes, ist das, was die falschen Propheten sagen und propagieren, schlussendlich ein domestiziertes Christentum. Ihr wisst, was domestiziert heißt, ja. Das ist das, was man mit Tieren macht, damit sie Haustiere werden. Häuslich, angepasst, domestiziert. Wir brauchen kein domestiziertes Christentum. Wir brauchen keine domestizierte Kirche in einer Welt, die danach sehnt, Wegweisung zu bekommen, die sich nicht entscheiden kann und weiß nicht, gehe ich rechts, gehe ich links. Und dann kommen wir, lassen uns von falschen Propheten erzählen, es reicht, wenn du äußere Formen, wenn du eine Fassade, also wenn du domestiziert bist, mach keinen Stress, frag nicht nach, akzeptiere alles, sonst hast du einen Kritikgeist oder irgendwas, was man dann dem vorwirft, und das kann ja nicht sein. Insofern, das ist falsch, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Wir brauchen Persönlichkeiten, wir brauchen Menschen, die mit Jesus leben, die das Jesusleben mit ihrer eigenen Persönlichkeit ausleben und hingehen und sagen, den Menschen, die Weisung suchen in dieser Welt, in der es immer verrückter zugeht, sagen, hier ist der Weg für dich. Der Weg, wirklich Mensch zu werden, echt zu werden. Und nicht all diese Sinnstiftungsangebote wahrnehmen zu müssen, die in dieser Welt kursieren, wofür du viel Geld bezahlst, die dich aber auch nicht wirklich echter machen. Das brauchen wir. Und ich wünsche uns, und ich glaube, das ist das, was Jesus sich wünscht, dass wir Originale werden. Jeder von euch, ein Original Gottes, unverwechselbar, unverfälscht und unersetzlich, weil unendlich geliebt. Als dieser Mensch bist du jetzt schon Teil des Himmels, wenn du Ja sagst zu Jesus und den Heiligen Geist hast. Und deshalb ist dieses Andachtsbild, ich will noch einmal ganz kurz zurück zu diesem Bild, das ist nichts, was uns Angst machen soll. Das kann man so interpretieren und niemand soll aus Angst in den Himmel kommen. Niemand soll aus Angst in den Himmel, sondern aus Liebe zu Gott, weil er verstanden hat, dieser Weg, der so schmal aussieht, ist der Weg zu meiner eigenen Persönlichkeit. Als echter Mensch, weg von all den Dingen, die außen, das heißt nicht, ich darf keinen Spaß mehr haben, sondern erst wenn ich hier, habe ich manchmal eine Meinung, auf dem Weg losgehe, habe ich wirklich was zu lachen. Dann habe ich Freude, dann habe ich Grund zu lachen, selbst wenn es traurig wird, weil ich habe eine Zukunft und ich bin ich selber. Und der Weg, den ich gehe, ist nicht immer einfach und es gibt schwere Etappen und es gibt steinige Etappen. Aber ich weiß, jede Etappe und jede enge Tür, die ich durchschreiten muss, macht mich echter, lässt mich etwas abstreifen von dem, was ich nicht brauche, was nicht zu mir gehört und macht mich Jesus ähnlicher, zumindest meiner Version von Jesus, weil ihr wisst doch, jeder von euch und jede von euch ist eine kleine Schwester, ein kleiner Bruder von Jesus. Und wenn Jesus der König ist, dann bist du eine Prinzessin und du ein Prinz. Interessanter Gedanke. Vielleicht, wenn du am Montag wieder auf deiner Arbeit bist, die ganz normalen, profanen Sachen tust, dann überleg, ich bin ja doch eigentlich eine Prinzessin. Verkleidet, man sieht mich noch nicht so ganz genau, aber ich spür's schon. Und irgendwann werden alle sehen, was für schöne Kleider ich anhabe als Prinz und Prinzessin. Ich werde echt. Und das wünsche ich dir, dass du das morgen und in den nächsten Tagen und überhaupt in deinem ganzen Leben immer wieder bewusst machst. Ich bin eine Prinzessin, ein Prinz. Und ich gehe immer mehr dahin, das zu verinnerlichen und das in mein Leben zu integrieren. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass du uns diese Entscheidung doch leicht machst, wenn wir sehen, wo das hinführt, wenn wir sehen, was unsere Zukunft ist, wenn wir mit dir gehen, echte Menschen, Originale zu werden, authentisch, dass wir uns nicht verstellen müssen, dass wir keine Fassade aufrechterhalten müssen und dass wir nicht wunderbare Gerüste aufbauen um nichts herum, sondern dass all die Anstrengung auf dem Weg, auch das, was uns nicht so leicht fällt, doch einem wunderbaren Ziel dient, dir ähnlicher zu werden und selber echter zu werden. Ich danke dir, Herr, dass du nicht möchtest, dass wir auf dem Zahnfleisch zu dir kommen, kriechend und klein, sondern dass wir aufrecht gehen in dem Selbstbewusstsein, das sich aus dem Bewusstsein deiner Liebe zu uns speist. Mach uns das bewusst, Herr, dass du uns so unendlich liebst. Gerade in der nächsten Woche, gerade wenn all die Herausforderungen und Anforderungen des Alltags auf uns zustimmen, dass wir Prinzen und Prinzessinnen sind, kleine Brüder und Schwestern von dir und dass du mit uns gehst in diesen Alltag. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. Das dürfen wir in der nächsten Woche erleben. ganz doll und ganz tief in unser Herz verankern, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.